Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute die große Jubiläumsfolge von Philipp Westermanns.
Westermeier.
Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Philipp wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock City zur 300. Episode.
Hoi, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du wieder da bist. Bist ja zum zweiten Mal bei mir. Freue mich sehr, dass wir heute uns mal wieder updaten können und dass wir so ein bisschen dieses Jubiläum hier auch mal feiern können.
Ja, okay.
Du hast ja schon ein paar mehr Folgen auf dem Buckel, ne? 777 habe ich gesehen.
Ja, also das ist schon mittlerweile echt einiges aufgelaufen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch nochmal eine Weile diesen Ohne Aktien wird schwer Podcast gemacht, bevor Noah das übernommen hat, also in der Tagesfrequenz. Deswegen, also podcastmäßig habe ich wahrscheinlich schon so einige Jahre fast mittlerweile vom Mikro verbracht. Ja.
Aber du wirst nicht müde, ne? Also wenn man da einmal drin ist.
Na, es macht mir auch sehr viel Spaß, ne? Es ist halt irgendwie auch eine Leidenschaft und Es ist mal so, dass es vielleicht mal jetzt, wo man denkt, okay, jetzt ist die Taktung, könnte auch ein bisschen geringer mal sein oder so. Aber ich bin einfach neugierig, ich treffe gerne diese verschiedenen Menschen und es ist ein riesen Glücksfall, das machen zu dürfen, ne?
Ja, da sprechen wir heute natürlich auch nochmal drüber, übers Podcasting, unsere gemeinsame Leidenschaft. Aber ich bin natürlich auch neugierig, was ist eigentlich in den letzten 2 Jahren auch so bei euch passiert? Was geht gerade ab? Wo seid ihr dran? Wo wollt ihr hin? Denn ich war vor 2 Jahren da mit meinem Freund David, schöne Grüße, im März 23 und, nee, warte mal, im März 22, das ist schon 3 Jahre her, so schnell vergeht die Zeit. Und das ist so viel passiert in der Zeit, also das war noch bevor OpenAI ChatGPT released hat, also Es ist ja schon fast, als ob danach die Welt sich so ein bisschen neu sortiert hat eigentlich, ne?
Ja, also in der Zeit bei OMR hat sich auch viel getan, ne? Also das Festival hat sich nochmal weiterentwickelt, auch im Blick auf Zielgruppen. Wir haben ein bisschen anderes Pricing. Wir haben unsere Besuchergruppen versucht, ein bisschen noch besser zu qualifizieren über den Preis, unter anderem auch, weil wir damals, ja, ich glaube, es war das Event, wenn du sagst 22, war noch mit 50-Euro-Ticket oder zumindest mit irgendwie großen Black-Friday-Aktionen und sowas, wo dann halt auch sehr viele Menschen einfach wirklich am Start waren. Das haben wir ein bisschen reduziert, dafür ein bisschen auf geguckt, dass wir noch mehr Business-Profile bekommen, zum Beispiel beim Festival. Wir haben mittlerweile wir testen gerade eine ganz neue Kategorie, wir nennen das Black Ticket, also am Ende ist es so ein VIP-Area. Wir haben natürlich da jetzt die ganze Kim Kardashian und diese Art von Experience hinter uns. Wir haben aber auch OMR Reviews weiter ausgebaut. Mittlerweile sind wir so 70, 80 Leute, das ist ja unser ganz Jahresfestival, wenn du so willst. Also das Softwarefirmen vorstellen, 2 Tage im Jahr mit Bühnen und allem drum und dran, das ist ja das Festival, aber ganzjährig Softwareinformationen teilen und zeigen als Marktplatz, das macht ja OMR Reviews jeden Tag, 24/7 digital halt, das haben wir, es ist wahnsinnig gewachsen in den letzten 3 Jahren. Wir haben im Podcasting natürlich viel rauf und runter, Formate, die es wahrscheinlich damals noch nicht gab und heute nicht mehr gibt, haben wir erlebt. Wir haben neue Formate, die es immer noch weiter gibt. Wir haben Formate von damals auch vielleicht wieder eingestellt, haben im Podcasting einige Schleifen erlebt. Also OMR hat jetzt einen signifikanten Dokumentationsarm, also wo wir die Produktionsfirma für Dokufilme. Also es ist schon viel, viel so entstanden, ne?
Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei mir im Podcast ist es ja so, dass meine mittlere Tochter das Intro einspricht. Mhm. Du hattest ihr vor 3 Jahren schon erklärt, was du tust. Jetzt sind mittlerweile auch ein paar neue Leute dabei, hoffe ich, die hier zuhören. Und meine Tochter macht es immer noch. Ich muss sie manchmal schon ein bisschen bezahlen, / bestechen mit Süßigkeiten. Aber sie ist noch dabei und hat dich jetzt auch wieder angekündigt. Jetzt ist sie schon 11 Jahre alt. Ich würde dich jetzt auch nochmal bitten, wie würdest du ihr erklären, was du eigentlich so tust, sodass sie das versteht?
Also ich mache eine große Messe, ist jetzt die Frage, ob sie weiß, dass es eine Messe ist, wo sich Firmen präsentieren, wo Firmen versuchen, neue Kunden zu finden, wo ihre Produkte zu zeigen, wo sich Menschen informieren, wo also alles berufstätige Menschen nach der Uni hingehen und immer noch was lernen wollen oder neue Leute kennen wollen, mit denen sie dann gemeinsam Geschäfte machen. Das ist unsere Messe, wir nennen das aber Festival, weil abends auch Konzerte stattfinden, weil es halt auch ein bisschen so lebendiger ist als eine klassische Messe oder eine klassische Konferenz. Und daneben machen wir halt Podcasts, wird sie kennen. produzieren Podcasts mit Partnern zusammen, mit Prominenten zusammen. Wahrscheinlich kennt sie Tim Melzer oder vielleicht kennt sie sogar Markus Lanz oder das sind so Leute, mit denen wir das unter anderem machen, aber halt auch mit vielen Marken, mit Red Bull wird sie kennen, machen wir Podcasts. Und dann machen wir sowas, so ein Bewertungsportal. Also wenn Sie sich schon mal in Ihrem Leben für ein Musikinstrument interessiert, dann wird Sie wahrscheinlich mal gelesen haben, was bei Thomann über Musikinstrumente geschrieben steht. Oder wenn Sie schon mal irgendwie ein Hotel angeguckt hat, dann gibt es irgendwie Holiday Check. Sowas machen wir für Software, wo man sich über Software informieren kann, über Firmensoftware. Und als letztes machen wir eine große Schule, Weiterbildung, eine große Online-Universität für Digitalwirtschaft, für Marketing, unsere OMR Education.
Was würdest du ihr sagen, was ist das Coole an deinem Job?
Ich treffe eine ganze Menge Leute, die mich interessieren und kann Fragen stellen und kann meine Neugier befriedigen.
Warst du schon immer neugierig oder ist das durch den Job erst so richtig trainiert worden, dieser Skill?
Nee, das war schon immer so. Ich war schon immer neugierig und immer, würde man sagen, so interessiert an den Dingen. Und das passte dann, daraus hat sich der Job am Ende ergeben.
Das Interessante ist ja auch, wenn man so guckt, was man so selber als Mensch mitbringt und wenn man dann noch guckt, was wir so für Werkzeuge haben, also KI-Tools, hast du ja schon vorhin angesprochen. ChatGPT hat so ein bisschen das Ganze losgetreten. Mittlerweile können wir jeden Tag davon lesen, was es an neuen Tools gibt aus allen Ecken und Enden der Welt. Was hilft dir denn auch an Tools, auch vielleicht sogar aus dem KI-Bereich, mit deiner Neugier produktiv zu sein?
Also klar, Google, ChatGPT. Auch manchmal.
Auch manchmal. Das hört sich ja jetzt nicht so an, als ob du da Heavy-User bist.
Nee, bin ich nicht. Bin ich tatsächlich nicht. Also, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal so, ich gucke Fußball und sehe auf der Tribüne einen Schuss auf die Tribüne auf den Präsident von Augsburg, dann google ich mal, was macht der eigentlich so? Was macht im Hauptjob der Präsident von Augsburg? Da sitze ich auf dem Sofa und langweile mich so ein bisschen bei der Sportschau, weil ich alles natürlich schon seit 30 Jahren kenne und trotzdem unterhält es mich irgendwie ganz gut, aber dann verfolge ich halt dieses Bundesligaspiel oder so und dann ist es halt so ein Fußballspiel. Aber dann zeigen sie halt den Präsidenten von, ich nehme jetzt mal Augsburg oder so, und dann will ich halt wissen, wer ist das eigentlich oder wer war das jetzt gerade und gehört ihm der Verein oder ist der einfach nur da gewählter Präsident oder wie ist das so? Da bin ich einfach neugierig. Und dann, oder ich sehe auf der Bande beim Fußball gucken irgendeine Marke, die mir nichts sagt, irgendwie eine Werbung. Oder dann ist da Rinti, dann haben die als erste so eine animierte Bande, wo so ein Hund langläuft, so für Hundefutter. Dann frage ich mich, ach krass, gute Idee, wem gehört eigentlich die Firma Rinti? Und so, dann google ich halt Rinti. Ja? Und dann mache ich jetzt, solche Sachen mache ich halt nicht mit ChatGPT.
Aber du könntest irgendeinen AI-Assistant einfach fragen.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist eine Frage der Gewohnheit.
Wie würdest du denn fragen, wem gehört Rinti?
Naja, ich experimentiere auch viel rum mit natürlich Gemini von Google oder mit, also mein Lieblingstool ist ja Perplexity, aber da bin ich jetzt nicht so sehr auf Sprache, da bin ich auch mehr über Texte drin. Aber ich versuche das schon so ein bisschen, dass ich dann mal eine Frage stelle, sag mir doch mal eben, was kommt eigentlich demnächst dort und was ist da passiert? Aber es ist natürlich nicht immer so zufriedenstellend. Wenn du googelst, hast es jahrelang gemacht, weißt du ganz genau, wie funktioniert das, was kommt dabei raus ungefähr. Ne?
Ja, und hast auch vielleicht mal bei manchen Sachen eine höhere Quellensicherheit, weißt, wo es herkommt. Ne? Also wenn dann irgendwie, wenn ich jetzt wissen will, wem Rinti gehört, dann man müsste mal die Resultate vergleichen, aber ich habe das Gefühl, so für so sehr spezielle Fragen häufig ist es dann für mich einfach sicherer, wenn ich dann lese bei Google, wenn das dann beim Bundesanzeiger steht, dann wird es schon stimmen, so, ne? Wenn es dann irgendwo auf irgendeiner, weiß nicht, das falsche Rinti und dann sehe ich die Quelle nicht und so, dann hilft mir das nicht so viel weiter. Aber ich gebe es schon recht, ich könnte wahrscheinlich mehr noch so mit Assistants arbeiten.
Wenn wir nochmal über künstliche Intelligenz sprechen, dann muss ich ja persönlich feststellen, dass wir in Deutschland schon wieder so einen Pessimismus auch haben. Wir sehen dann so in den Schlagzeilen die große Angst vor dem Jobverlust. Es wird natürlich auch von den Medien sehr, sehr gerne gespielt, diese Schockernachricht, die ja eigentlich nicht neu ist. Ne? Vor 10 Jahren war es die Digitalisierung, die uns die Jobs killt. Jetzt ist es die KI und wer weiß, was es übermorgen ist, die Roboter wahrscheinlich mit KI. Und dann sehen wir aber gleichzeitig auch so ganz viele tolle Nachrichten, ganz viel, was entsteht, also was uns eigentlich einen Optimismus geben könnte. Und ich würde mal dich fragen, wie du das eigentlich siehst, ob du ein optimistisches und vielleicht auch ein weniger optimistisches Herz hast, wenn du so diese KI-Entwicklung verfolgst.
Grundsätzlich bin ich optimistisch, so würde ich sagen. Also ist ja auch bei Unternehmern hilfreich. Ja? Bin aber jetzt nicht so naiv und total übertrieben, aber so ein bisschen, vielleicht liegt es auch daran, seit ich jetzt so ja auf der Welt bin, eigentlich ist für mich die Welt eigentlich immer besser geworden. Ne? Also vieles hat sich für mich jetzt in meinem Mikroleben verbessert. Und ja, es gab auch mal Rückschläge, aber es hat sich viel verbessert. Und auch von so neuen Plattformen wie Google und so habe ich wahrscheinlich persönlich sehr stark auch profitieren können. Ohne das gäbe es ja ein OMR zum Beispiel gar nicht. Ne? Deswegen bin ich jetzt erstmal mit Blick auf KI jetzt, ich habe mir einmal angeguckt oder auch jetzt vielleicht zweimal, dreimal im Team diskutiert, wo kann uns jetzt KI wirklich gefährlich werden bei dem, was wir machen. Aber die werden jetzt kein Festival bauen, also eine KI. Die werden jetzt auch nicht irgendwie Podcasts machen, wie wir sie machen und wo dann Leute zuhören, zumindest nicht jetzt zeitnah.
Notebook LM.
Ja, gibt's ist, sicherlich. Aber
ist aber noch nicht so spannend, ne? Ist noch nicht so cool.
Ich glaube, das ist auch schon schwierig, sagen wir mal, für unsere Generation und die Älteren so eine Beziehung aufzubauen zu einer KI. Ich glaube, das fällt dir nicht so leicht. Du willst schon wissen, wer ist der Host, was macht der, ein paar Sachen sehen, wenn du einfach das Gefühl hast, das ist jetzt so eine KI. Also ich will nicht ausschließen, dass es kommt, ne? Auch gerade in bestimmten Bereichen gibt es ja jetzt ja schon so, wenn man im Altenheim, bevor man einsam ist, chatten halt ältere Menschen mit irgendwelchen KIs. So, das habe ich jetzt so vor kurzem mal einen Artikel gelesen und ich dachte, okay, krass. Aber da kann man das sich vorstellen vielleicht. Ne? Aber das ist jetzt nicht so die Zielgruppe. Die wollen vielleicht schon noch von einem echten Menschen die Podcasts hören.
Das kommt ja auch vielleicht darauf an, das Nicht-Perfekte vom Menschen zu haben. Ne? Das ist ja das absolut, Interessante, oder?
Absolut, absolut, absolut. Also ich bin da so durchgegangen, es gibt sicherlich Felder, auch jetzt bei unserer Reviews-Plattform und so, wo man beobachten muss, wie entwickelt sich da die Welt auf KI, in KI-Zeiten anders oder neu oder so. Aber ich sehe da eigentlich jetzt keine riesigen disruptiven Potenziale für OMR. Sondern halt eine Menge Chancen, Sachen, die man anders machen kann, auch neue Inhalte, neue Themen. Wir sind ja ein bisschen darauf angewiesen, dass Leute zu uns kommen, sich informieren wollen über Themen, dass sie Sachen erfahren wollen, dass sie verstehen wollen, wie geht jetzt Marketing in Zeiten von KI. Dafür stehen wir ja. Und wenn es vor 10, 15 Jahren haben wir über SEO gesprochen. Wenn wir das immer noch machen würden, dann würden wahrscheinlich immer Leute sagen, ja, hab ich jetzt verstanden. Bin erstmal durch damit. Das ist für uns insofern eigentlich ganz gut. Und für die Gesellschaft als solche sehe ich so technologische Entwicklung eigentlich auch immer positiv. Ja? Also es hat jetzt wenige technologische Innovationen gegeben, die nicht am Ende auch irgendwie zu einem Wirtschaftswachstum, zu einer Verbesserung der Welt geführt haben. Waffen und Atomkraft oder Atomwaffen vielleicht nicht. Ja? Gewehre und so, klar. Aber also ich gucken wir jetzt an und diese ganzen Szenarien von Jobverlusten und dann Massenarbeitslosigkeit von gut gebildeten Menschen, das sehe ich überhaupt gar nicht.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit. In der Vergangenheit hat man das mit sich selbst ausgemacht. Heute bieten immer mehr Unternehmen Angebote für mentale Gesundheit an. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch dieses Thema an, bietet euren Mitarbeitenden die Möglichkeiten, mit PsychologInnen zu sprechen, sich weiterzubilden, denn der Stresspegel nimmt zu. Das sehen wir in den Befragungen. Und insofern ist es ein wichtiger Beitrag, dass unsere Unternehmen auch Orte sind, an denen unsere Mitarbeitenden ganz Mensch sein können, mit all dem, was eben auch im Inneren dazugehört. Open Up bietet hier wirklich ein wunderbares Angebot, das ihr euch mal anschauen könnt auf openup.de/Unternehmen. Und für alle, die hier zuhören beim New Work Chat, gibt es auch noch ein Special Offer. Das heißt, wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr das kennengelernt habt, dann könnt ihr das natürlich machen und bekommt den 13. Monat geschenkt. Dazu einfach New Work Chat angeben in dem Formular und schon geht's los. Viel Spaß damit und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Und dann gibt's natürlich die Chancen, die Potenziale hast du schon angesprochen. Also Unternehmen haben natürlich vielfältige Möglichkeiten, KI einzusetzen. Das könnte ja beim Recruiting auch schon losgehen. Ich meine, ihr sucht ja sicherlich auch immer gute Leute. Vielleicht sprechen die erstmal irgendwann mit einem Bot. Ist sowas denkbar?
Vielleicht so ein bisschen so Callcenter-artig, meinst du ja, oder so eine Vorqualifizierung?
Ja,
oder so ein bisschen,
ja, Vorselektierung, keine Ahnung. Ich meine, ihr werdet ja bestimmt viele Bewerbungen haben. Ihr habt ja eine starke Brand, stell dich mir vor.
Ja, also ich ehrlicherweise, wir kriegen teilweise schon also tausende von Bewerbungen für Stellen bei uns beim Festival, Helferstellen. Wir kriegen wahrscheinlich auch für normale Stellen, die wir ausschreiben, würde man tippen, ich weiß nicht genau, hunderte von Bewerbungen. Meine Kollegen machen das und ich sehe dann immer nur die Spitze des Eisbergs häufig. Ja, aber also es gibt auf jeden Fall, ich meine, wir nehmen gerade einen Podcast auf, auch da in der Nachbearbeitung, in der Post-Production spielt jetzt KI eine Rolle. Das macht dann Prozesse besser. Genauso in der HR kann man was vorqualifizieren, im Podcast kann man wahrscheinlich irgendwas beschleunigen oder delegieren. Das wird es geben, kann ich mir schon vorstellen, klar.
Aber was ja KI oder was Maschinen eben nicht können, ist eben dieses Menschliche, was mit Empathie zu tun hat, vielleicht auch mit Kreativität, mit dem Gefühl füreinander. Und das hat auch mit Unternehmenskultur zu tun. Ich habe mich heute mit Sacha Klein noch unterhalten. Ich soll dich schön grüßen. Hm. Ihr habt ja auch schon zu tun gehabt miteinander.
Auf jeden Fall, ja.
Und er sagte nämlich vor ein paar Jahren, ich glaube vor 10 Jahren oder so, ist echt schon eine ganze Weile her, da war er dann auch eine Zeit lang mit bei euch. Und was ihm sofort aufgefallen war, sagte er, dass nicht nur du oft gefragt hast, kann ich helfen, kann ich was für dich tun, sondern dass das auch andere gemacht haben, ungefragt, ne? die dort bei euch arbeiten. Und er hat sich gefragt, wie kann man eigentlich sowas kultivieren, ne? Weil das ist ja fernab von Maschinen und von künstlicher Intelligenz, das ist ja etwas, was man in irgendeiner Form entwickeln kann, weil einem das wichtig ist, das hat mit Werten irgendwie auch zu tun. Wenn du so mal zurückschaust, mittlerweile gibt es euch ja schon eine ganze Weile, was habt ihr dafür getan, dass ihr eine Kultur entwickelt, auf die du auch gerne schaust?
Also da muss ich sagen, ich habe das nie so strategisch jetzt mit so einer Framework, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt so daran und das ist sozusagen das unser Weg. Sehr viel ist aus dem Bauch heraus entstanden, ist auch aus dem Team heraus entstanden, also gar nicht jetzt von mir, dass ich das jetzt irgendwie so kurz erklären könnte, weil das haben auch viele andere Leute mitgeprägt. Aber sicherlich ist mein Vorleben auch hoffentlich eher so partnerschaftlicher, offener, nahbar zu sein. Das überträgt sich natürlich dann stark in die Organisation, auch irgendwie Leuten zu vertrauen, Leute zu motivieren, auch zu widersprechen, aber auch irgendwie einfach vorzuleben und zu erklären, vielleicht sogar manchmal, klar, dass Kunden, Besucher für uns entscheidend sind, dass man sogar überspitzt sagen könnte, Menschen sind ja unser Rohstoff, ne? Also ohne spannende Menschen kein Podcast, OMR-Podcast zumindest nicht, und beim Festival, das sind auch irgendwie 70.000 Menschen und dann auch irgendwie hunderte auf den Bühnen. Also dass man, wenn man sich das klar macht, dass man dann da natürlich irgendwie einen anderen Umgang vielleicht haben muss als mit einem Holz oder mit einem Aluminium oder so als Inputfaktor. Und dass man dann auch eine Leidenschaft braucht. Das versuche ich vorzuleben, auch ein bisschen zu erklären. So die Mischung ist das schon, aber ich habe jetzt keine klassische Management-Schule da im Kopf.
Ihr habt jetzt keine Werte ausgedruckt und auf Poster geklebt. Und
haben wir auch mal irgendwie gemacht, aber spielt bei uns, glaube ich, keine richtige Rolle, ne.
Aber interessiert dich das? Ich meine, es gibt ja so allerhand zu lesen, ne? Netflix, diese Netflix-Kultur, gab es ein spannendes Buch, was Reed Hastings, der Gründer, selbst mitgeschrieben hat. Spotify-Modell ist schon extrem viel drüber gesprochen worden. Und dann,
Amazon aber auch, es ist natürlich, auf eine andere Art. Ja. Amazon auch eine harte Kultur und so, ne? Also ich habe mir das alles mal auch angeguckt und ich kenne diese, zumindest so die groben Ideen, die man so darüber sich erzählt, die kenne ich auch. Und wir haben auch überall sicherlich ein bisschen was abgeguckt oder hier reintransportiert. Ich hatte auch mal meinen Leuten immer wirklich das Amazon-Buch gegeben, weil ich das auch interessant fand, wie die das machen. Zum Teil, wie gesagt, sehr viel militärischer fast oder härter, so als wir es jetzt machen. Muss dann mal gucken, welche Firma bist du. Wir sind vielleicht eher vom Ding her eher so eine Netflix-artige Firma, eine Inhaltefirma und weniger eine Handels- und Logistik und so Firma wie jetzt Amazon. Ja, aber also wir haben jetzt nicht so ein Handbuch, macht man ja auch mal ganz gerne so ex post. Ich glaube auch, dass viele Leute das dann irgendwie, diese Kultur sich bei denen auch nicht jetzt so per Definition ausgebildet hat, sondern dass das irgendwie so entstanden ist und dann haben die es verfeinert und dann haben die ex post gesagt, okay, jetzt machen wir mal ein Buch draus.
Die Story, ne?
Vielleicht, wenn es bei OMR insgesamt weiter gut läuft, vielleicht gibt es dann irgendwie in 10, 15 Jahren so ein OMR-Buch und über unsere Kultur und alles macht Sinn, aber so richtig ausgedacht haben wir uns da noch nicht zu.
Was gebt ihr denn euren neuen Leuten mit, wenn die ins Onboarding kommen? Gebt ihr denn irgendwie so ein bisschen, oder sagt ihr denen, macht einfach, oder sagt ihr denen, also es wäre schon gut, wenn du darauf achtest, dass?
Klar, also ich meine, das ist ja auch wirklich eine ganz konkrete Frage, welchen Job sind die dann, ne? Also im Sales-Bereich gibt es natürlich klare Vorstellungen, auch die da schon in den Bewerbungsgesprächen besprochen werden, woran würde man arbeiten, was sind dann so Erwartungen, Ziele, und das, so ist es eigentlich, dass man, ich denke, wir boarden jetzt auch aktuell nicht so viele Leute an, dass man häufig auch schon im Vorfeld eigentlich relativ gut klar klären kann, wie wird es denn dann sein, wenn der Job anfängt und dann ist keiner überrascht und muss dann komplett neu abgeholt werden. Und das haben die schon im Zweifel mit ihren jeweiligen dann Chefs oder Kollegen im Vorfeld gemeinsam ausgelotet. Und dann ist es alles ein relativ smoothes Onboarding. Aber wir haben halt eher so ein Onboarding bei uns jetzt, wo es darum geht, was für Tools nutzen wir, was ist wo im Büro, wer ist wer, so die ganz pragmatischen Fragestellungen. Und so ein kulturelles Onboarding. Ich versuche dann immer, was ich schon mache, ist, wenn neue Leute kommen, dann haben sich mal so wieder so 10, 15 neue Leute angesammelt, dann mache ich halt so ein Onboarding, wo ich einfach die Geschichte von OMR erzähle, so ein bisschen die Kultur, wo kommen wir eigentlich her, wer bin ich eigentlich, wer sind meine alten Partner, Christian und Tobias, wie ist OMR entstanden, was sind so die wichtigsten Fragen, wer ist hier auch mit wem verwandt oder verheiratet, um so ein paar offene Fettnäpfchen zu verhindern, und erzähle so ein bisschen, wie ich mir den Umgang so vorstelle. Das mache ich schon. Mittlerweile dürften das die allermeisten durchlaufen haben. Aber das ist wirklich also ein bisschen auch so ein anekdotisches Erzählen und weniger jetzt mit Charts oder so.
Kann ich mir auch vorstellen, dass, also wie schaust du eigentlich überhaupt auf diese Entwicklung, die wir auch so im Arbeitsmarkt sehen? Also wir haben die letzten Monate und ein, zwei Jahre auch über so eine Dinge wie Vier-Tage-Woche diskutiert oder welchen Stellenwert hat Arbeit überhaupt, ne? Oder wie sehr müssen wir uns noch neu anstrengen, das Thema Leistung, ne? Weil auch gerade unter dieser ganzen Überschrift New Work ist ja viel hoch und runter geworfen worden. Wie hast du darauf geguckt oder wie seht ihr das?
Also ich bin schon ein Fan von tatsächlich Office-Arbeit, ja. Nicht im Sinne von 5 Tage Ansage, alle müssen kommen, aber ich glaube zum Beispiel bei uns, das ist wahrscheinlich jetzt auch viele überraschend, weil wir sind ja auch an vielen Stellen auch sehr progressiv unterwegs sind und das ja immer so ein bisschen für eher konservativ gehalten wird. Da bin ich eher auf der konservativen Schiene, dass ich sage, auch gerade Kreativfirmen, die leben davon, dass man zusammen ist, dass man da eine Kultur entwickeln kann, dass man sich austauschen kann, dass man auf Ideen kommt, dass man sich irgendwie kurz mal was zurufen kann, sich mal kurz spontan irgendwo trifft auf dem Flur. Das ist wirklich gerade für Kreative entscheidend. Und deswegen versuche ich hier, ohne dass ich jetzt hier irgendwelche Zwänge ausübe oder Ansagen mache, aber sage, hey, es gibt keine Ansage, aber es gibt eine Logik und auch irgendwie eine gewisse Erwartung, die heißt, im Büro macht Arbeiten auch sehr viel Sinn.
Aber man kann sich das aussuchen oder wie habt ihr es geregelt?
Es gibt keine Regelung. Also de facto könnte ja auch jemand jetzt irgendwie gar nicht kommen. So rein vom wir zwingen da jetzt arbeitsvertraglich oder so niemanden zu. Aber wenn jemand der Meinung ist, es macht für ihn einfach keinen Sinn reinzukommen, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, hier, sagen wir, einen Wertbeitrag zu haben, den wir erkennen können und der dann irgendwie sich auch, wo man sagt, okay, dauerhaft, das macht jetzt irgendwie Sinn. Gibt es so Fälle, es gibt auch Fälle, die natürlich von Leuten, die einfach hunderte von Kilometern entfernt sitzen, auch bei Design, da wusste man von vornherein, das ist so und die sind wahnsinnig hilfreich. So, aber dann, ich glaube, in der Breite macht es schon Sinn, hier zu sein. Ausnahmen gibt es auf jeden Fall und auch nicht jeden Tag, aber so da glaube ich schon sehr stark dran, das lässt sich auch durch nichts kompensieren so richtig. Und da sehe ich jetzt so einen gewissen Rollback und muss sagen, ich finde das okay, finde das nachvollziehbar, das in einer gewissen Form. Es muss jetzt, man muss es auch nicht übertreiben und sagen, jetzt hier, jetzt 5 Tage Anwesenheitspflicht, Ende Ausschluss. Ich weiß nicht, ob man dann da das richtig löst, ob das nicht dann irgendwie das andere Extrem wieder ist, aber so diese Welt, wo wir jetzt sehr stark in Richtung Remote Office Forever gegangen sind, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr teuer und verlierst viele Ideen und viele auch kulturelle Anknüpfungspunkte. Das ist schon mal was, wo ich sage, da habe ich mir wirklich über jetzt Jahre eine Meinung zu gebildet. Und bin da auch relativ sicher. Bei vielen anderen Sachen bin ich gar nicht so meinungsstark. Und das ist auch sehr abhängig von der jeweiligen Firma natürlich sowieso. Aber da, weil das ja auch so eine starke New Work-Frage immer ist, glaube ich, dass ein Präsenzteil oder ein relevanter Präsenzteil schon vielen Firmen gut tut, sagen wir es mal so. Aber wir leben das hier soft. Wir leben das jetzt nicht irgendwie durch hartes Enforcement. Aber am Ende ist es ja auch bei uns leider, wie bei jeder Firma, zwangsläufig eine Leistungsgesellschaft. Du musst halt irgendwie sehen, dass wir eine profitable Firma bauen, dass wir alle irgendwie produktiv sind, sonst geht einfach Wirtschaft nicht. Sonst wird diese Firma, kannst du sie nicht geben. Und das erkläre ich den Leuten halt auch und sage, ey, das ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie einfach Bock drauf habe oder da irgendwie dogmatisch bin, sondern am Ende müssen wir gucken, dass wir hier uns in der unabhängigen Struktur ohne Investoren am Markt behaupten können. Und das ist erstmal, von da an fängt alles an. Sonst können wir uns viele Gedanken machen, aber ohne Umsatz und irgendwo einen positiven Cashflow wird es schwierig, ja.
Was glaubst du denn, ist für ein Büro zukünftig wichtig? Also ich denke ja natürlich sofort auch an Lage. Ihr habt ja eine sehr gute Lage in der Schanze in Hamburg. Ja, also wer am Rand der Welt irgendwo sein altes Büro da aufzieht, der wird es wahrscheinlich schwer haben. Das ist vielleicht schon mal ein Faktor. Was fällt
aber gibt es auch geile Sachen. Gibt es auch wirklich geile Beispiele. Also ich finde es zum Beispiel manchmal fast ein bisschen schade. Also ich sitze hier in Hamburg. Wir fühlen uns hier total wohl und das ist sozusagen der OMR-Ansatz. Aber ab und zu treffe ich Unternehmer. Vor kurzem Hans Thomann, der macht diesen Thomann Musikhandel, der sitzt in Treppendorf außerhalb von Bamberg. Wer kennt es nicht, so. Aber der hat halt über die Firma die Möglichkeit, diesen ganzen Ort irgendwo auch mitzugestalten, zu prägen. Da gibt es jetzt irgendwie Hotels, Restaurants im Umfeld. Die Menschen, die da wohnen, das sind halt Thomann-Leute und das gibt es ja häufiger, das ist auch so mittelständische
Adidas
Firmen.
Das ist ja auch so ein bisschen, ne?
Genau, aber das ist doch auch richtig cool, dass du dann sozusagen jetzt nicht in Hamburg, da musst du halt schon sehr, sehr, sehr groß sein, dass du jetzt irgendwie Hamburg mit prägen kannst. Vielleicht ein bisschen die Schanze, aber auch nur im kleinen Teil. Aber da gibt es halt Leute, die haben halt Firmen gebaut und können dann da diesen ganzen Ort auf ihren Schultern tragen und mitentwickeln, nach vorne bringen und cooler machen und sagen, ey, lass uns nochmal die Schule modernisieren, weil da gehen ja unsere ganzen Kinder hin und so. Das finde ich schon auch total cool und kann man, glaube ich, sehr reizvoll gestalten und auch Leuten ab einem gewissen Alter, vielleicht die sagen, ich muss jetzt nicht mehr jeden Abend hier Party machen, kann man so ein mittelständisches Leben auch, glaube ich, sehr attraktiv gestalten und Vorteile aufzeigen. Und das, da bin ich fast sicher, dass dann Leute sagen, ja, das passt für mein Leben super und wenn ich da mal irgendwie Party haben will, dann fahre ich halt eine Stunde und dann bin ich irgendwo in Frankfurt oder in Hamburg oder in München oder Berlin oder so. Ne? Also insofern, ich finde gar nicht, dass es jetzt nur so auf die Städte zulaufen muss und manchmal denke ich mir, schade, dass wir, ich hätte zum Beispiel Bock, dass wir bei uns eine Kantine hätten. Haben wir nur eine ganz kleine, die wir nicht so richtig nutzen, also mit einem Koch oder so nutzen wir sie nicht, ab und zu für Events oder ab und zu auch mal, dass die Leute hier selber was sich zubereiten, aber eigentlich sitzen wir in Hamburg halt im Schanzenviertel und hier gibt es halt irgendwie, weiß ich nicht, 100 verschiedene Imbiss- und Restaurantmöglichkeiten. Hier passt jetzt keine Schanze hin, die Mietpreise sind zu hoch, als dass wir jetzt hier mal so eine Küche reinbauen können. Aber als ich bei Thomann war, der Herr Thomann hat da so ein geiles Betriebsrestaurant hingebaut, kümmert sich darum, dass da richtig geiles Essen ist, der hat da irgendwie seine Köche ausgewählt. Sowas, das hätte ich total Spaß dran, zu sagen, okay, wir bauen jetzt hier noch ein Restaurant. Das lohnt sich jetzt bei uns halt nicht aufgrund der Situation. Das ist fast schon der Nachteil, ne? Weil es gibt in der Schanze viele coole Sachen, aber nichts, wo ich sage, so hätte ich es jetzt am liebsten. Und das können wir nicht machen.
Der Nachteil ist ja, dass die Leute dann in alle verschiedenen Richtungen strömen. Ne?
Und auch,
jeder
auch.
Jedes ist woanders. Auch. Und wenn du halt so ein Space hast, wo die Leute zusammenkommen, dann ist das ja auch nochmal für die Gemeinschaft gut, ne? Wenn
Absolut.
Man sich irgendwie nochmal trifft.
Also aus einem Betriebsrestaurant kannst du, glaube ich, kulturell wahnsinnig viel rausholen. Wenn du den richtigen Koch hast, dann ist das irgendwie Teil des Teams und dann macht er da geile Sachen und Spektakel. Also ich war kürzlich mal wieder bei Google hier in Hamburg, die liegen ja auch in der Innenstadt, gönnen sich trotzdem eine Kantine, ist halt Google so und dann, aber auch da, der Koch spricht dann in der Schlange mit den Mitarbeitern über die Fußballergebnisse, alle kennen den Koch, der ist ein bisschen Kult, der macht dann da spezielle Gerichte, da kann man, glaube ich, viel machen, auch wenn man sich überlegt, wie man die Leute zum Büro motiviert, wie man generell jetzt in so einer soften Lösung bei uns das Büro schmackhaft macht, das muss man ja auch tun, man muss ja nicht nur sagen, dass ich daran glaube, sondern auch irgendwie coole Bedingungen bereitstellen und man sagt, okay, da komme ich gerne hin, da freue ich mich aufs Mittagessen, da freue ich mich auf den Schnack und da habe ich einen coolen Schreibtisch und das versuchen wir schon alles, aber durch die Lage halt hier ist mein Einflussbereich begrenzt, weil zum Beispiel das Thema Gastro, das kontrollieren wir oder es macht keinen Sinn, das kontrollieren zu wollen hier. Das ist bei anderen Firmen auf dem Land insbesondere zum Beispiel anders. Ne?
Wie viele Leute seid ihr jetzt?
So 350 vielleicht.
Aber irgendwann könnte es eng werden, wenn ihr so weiter wächst.
Ja, also wir haben jetzt erstmal tatsächlich ein bisschen reduziert in den letzten Monaten. Insofern, auch das gehört dazu zur Wahrheit. Und wachsen jetzt aktuell, würde ich mal sagen, so, dass wir hier noch die nächsten Jahre was finden werden. So, aber was in 5 Jahren ist oder so, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben jetzt zumindest erstmal wieder ein bisschen Platz gefunden letzten Monat. Es war schon mal enger hier.
Und jetzt steht also bald wieder das große Festival an. Mhm. Vielleicht kannst du uns schon mal so eine kleine Preview geben für die, die jetzt im Anschluss dann auch auf die Seite gehen und sich da informieren wollen. Worauf freust denn du dich?
Also ich freue mich vor allen Dingen, dass es uns hoffentlich wieder gelingt, das sieht gerade so aus, eine unfassbare Breite an Themen herzustellen. Der Star bei uns ist nicht eine Person, das sage ich immer wieder gerne, auch weil wir in den letzten Jahren, dann hieß es dann, okay, Kim Kardashian, Wahnsinn, Tarantino, Wahnsinn. Das ist okay, aber fast schon ein bisschen nachteilig, weil was dann untergeht, ist halt, wir haben halt 400-500 Leute und teilweise mega geile Vorträge auf vermeintlich kleineren Bühnen, die ja immer noch größer sind als bei anderen Events die Hauptbühne, aber sind halt hier bei uns ein bisschen kleiner. Aber dann kommt, weiß ich nicht, der Tomorrowland-Gründer und erzählt irgendwie mittwochs um 14.30 Uhr, wie er das Tomorrowland aufgebaut hat da in Belgien. Ein mega Vortrag, aber vielen rutscht es durch. Aber dafür finden die halt andere Sachen. Und bilden das ganze Spektrum ab, natürlich von KI bis zu Entertainment, Influencer bis klassische Medien, große Plattformen bis zu kleine Newsletter. Bei uns findest du zu allen Themen was. Rundum natürlich immer die Kernthemen Marketing, Digitalwirtschaft, Technologie. Das ist so das, wo sich bei uns drum dreht. Aber sowohl auch sehr anfassbar, man lernt was. Und ja, wir sind auch bekannt für prominente Menschen. Gibt es auch ohne Ende. Ich glaube, es kommt zum ersten Mal irgendwie eine Prinzessin aus Schweden oder so, oder die da auch irgendwie gerade eine Kooperation macht mit einem unserer Partner. Also es ist alles Mögliche dabei. Auch wird wieder Hollywood geben. Es gibt einen deutschen Typen aus Itzehoe gebürtig, der aber in San Francisco lebt und der Chef von ChatGPT ist. Also darauf bin ich stolz, auf die Bandbreite. Und darüber freue ich mich am Ende. Habe ich wahrscheinlich in den Tagen immer so viel Themen und so viel auch Druck, dass ich jetzt gar nicht so das Gefühl habe, ich gucke jetzt einen Vortrag ausgeruht an. Da bin ich immer ein bisschen neidisch auf unsere Besucher und denke immer so, eines Tages mal, vielleicht wenn OMR irgendwie jemand anders die Hauptverantwortung hat und ich noch am Rande zugucke, dann freue ich mich auch als Gast hinzugehen, aber in der aktuellen Phase bin ich da einfach jetzt nicht so, dass ich sitze, ach, jetzt setze ich mich mal hin und das gucke ich mir jetzt mal an und notiere ich mir ein paar Sachen und so. Da bin ich ja zu sehr im Modus, ja.
Welcher OMR-Gast, den ihr schon mal hattet, hat dich besonders beeindruckt?
Ich finde Scott Galloway cool. Amerikanischer Unternehmer, Professor für Marketing, aber mittlerweile auch so fast schon Lebenserklärer. Finde ich cooler Typ, kommt alle Jahre wieder, wird auch jetzt in diesem Jahr wieder kommen. Schon auch irgendwie beeindruckender Typ so. Auch beeindruckender Output, den er so liefert.
Ich höre ja seinen Podcast mit Kara Swisher gerne. Haben die ja letztes Mal live bei euch gemacht, ne?
Ja, zum Beispiel. Genau. Was soll man sagen? Ich meine, ich finde, den Output von Tarantino ist auch beeindruckend, so klar. Ja. Aber ich finde auch, Tim Ferriss war letztes Jahr dabei, fand ich cool. Rick Rubin hat natürlich auch krassen Output auf der Musikebene. Ich bin auch wirklich neugierig auf den Nick Turley, das ist der deutsche Typ aus Itzehoe, von dem ich gerade sprach, der da dieses ChatGPT-Produkt leitet. Bin mal sehr gespannt. Der ist ein recht junger Typ. Und der da quasi gerade die Welt ja schon irgendwie, wir haben gerade schon drüber gesprochen, irgendwo mit formt, weil sein Produkt ja jeden Tag von Hunderten von Millionen von Menschen genutzt wird, sehr relevant genutzt wird. Und da sitzt ein deutscher Typ und entscheidet, was wir da sehen. Wahnsinn, ne?
Ich finde es ja sowieso auch immer cool, wenn Deutsche manchmal sogar aus der Provinz rauskommen und dann irgendwo am anderen Ende der Welt die große Zukunft mitgestalten. Ich hatte in meinem Podcast zum Beispiel den KI-Chef von Coca-Cola, der in New York sitzt, der eigentlich aus dem Schwarzwald kommt, auch über irgendwie Connections. Und das sind natürlich immer super spannende Geschichten am Ende des Tages. Da sind wir auch schon beim Thema Podcast. Also was man für Menschen kennenlernt, mit denen man sprechen kann. Das ist teilweise auf der Bühne dann bei euch, dann ist es im Podcast, ist ja auch sozusagen eine Bühne. Wenn du so zurückdenkst an deinen Podcast, was würdest du sagen, wie hat er dich auch geprägt, dieser Podcast? Das macht ja auch was mit einem. Das sind ja Begegnungen mit Menschen, die hinterlassen ja auch Spuren.
Gute Frage. Also er hat mich sicherlich inspiriert über diese, gerade auch diese mittelständischen Unternehmer, diese Hans Thomanns dieser Welt, auch irgendwie diese Erich Sixt oder Alex Sixt oder Reinhold Würz natürlich, das zu sehen, wie die das gebaut haben. Das ist schon sehr inspirierend und motiviert mich sicherlich auch, hier so immer weiter zu bauen, wie so eine McLean-Eisenbahn, wo man immer neu erweitert und neue Ideen hat. und auch die Leute mitzunehmen, ein Team zu bauen, auch ein Team Verantwortung zu empfinden und irgendwie versuchen, das Team nach vorne zu bringen. Das habe ich bei denen so gesehen, aber bei vielen anderen auch. Ne? Also das ist aber jetzt so große, bekannte Beispiele. Das hat mich tatsächlich, glaube ich, inspiriert und am meisten geprägt. Ansonsten ist mir der Podcast so begegnet und hat natürlich aus mir irgendwie einen wahrscheinlich besseren Gesprächspartner und Fragensteller gemacht und einfach einen erfahreneren Networker, sagen wir mal so. Aber eigentlich hoffe ich, dass ich nicht so viele Deformationen meiner normalen Entwicklung habe wegen des Podcasts, sondern dass es eigentlich passt das sehr gut zu mir und ich musste mich gar nicht so sehr verändern, hätte ich jetzt so gesagt. Aber das ich da nicht so jetzt im Guten und im Schlechten stark von geprägt worden bin, sondern das ist einfach schon, ich bin da so reingeschlüpft. So, und das hat irgendwie eigentlich sehr gut gepasst, ohne dass man da jetzt irgendwie so eine verändernde Prägung erfahren hat. Obwohl es mein Leben natürlich verändert hat, weil es ist sehr viel Raum einnimmt. Wenn man überlegt, irgendwie 700, 800 Podcasts, wie viele Stunden mit Vorbereitung, ist halt sehr, sehr viel Zeit und ich habe dadurch natürlich auch einfach sehr viele Menschen kennengelernt in Summe und das hat mir viel FOMO genommen. Ne? Ich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ohne den Podcast würde ich denken, boah, das würde ich ja auch mal gerne da dabei und das würde ich auch mal gerne sehen. Häufig werde ich zu Sachen eingeladen. Ich bin da jetzt so, dass ich fast jeden und alles, was mich so interessiert hat, wo ich mir gerne dabei auch mal erleben durfte. Unfassbare Gnade, ja. Unfassbare tolle Situation. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich sonst so irgendwie, wenn ich jetzt irgendwo alleine hier in Hamburg säße und so wie ich so gestrickt bin, dann würde ich denken, Mensch, das hätte ich jetzt auch mal Lust zu sehen und da konnte ich mir viele so Sachen erfüllen und bin dadurch viel ruhiger geworden.
Also für mich war ja auch ein Highlight dein Podcast mit Dirk Nowitzki. Man hat auch gesehen im Video, wie du dich auch selbst gefreut hast.
Ja.
Warst du da auch ein bisschen, also warst du da aufgeregt auch? Weil ich meine, das ist ja nun mal was ganz Besonderes gewesen.
Absolut,
auch, ne?
Absolut. Das war jetzt für mich schon persönlich was Besonderes. Ich glaube, der ragt jetzt gar nicht so raus. Die Lebensleistung von einem, ich nehme jetzt mal den Hans Thoman, also die ist größer. Ja, das muss man sagen, der hat gibt irgendwie tausend von Menschen Arbeit und prägt da so einen ganzen Ort und baut da so eine Firma auf im Milliardenwert. Und der Dirk Nowitzki ist halt ein herausragender Basketballspieler. Ich glaube, der würde selbst als Erster sagen, krass, was dieser Herr Thoman da macht, ist halt vom Impact her massiv.
Ja, klar.
Aber für mich persönlich, bin mit Dirk Nowitzki auch viele Jahre groß geworden und er hat mich sehr geprägt, auch seine Art, finde ich, wie er die Sachen macht und da auch irgendwie so ein bisschen eine Art Botschafter schon fast ist für den Sport, für unser Land. Ja, echt sehr, sehr lässig.
Immer
sehr cool.
Ohne Allüren, ne?
Ohne Allüren, toller Typ. Und das habe ich alle Jahre schon immer gedacht. Und als es dann klar war, hey, wir treffen uns da jetzt irgendwie in Paris bei Olympia, klar, da war ich jetzt, weil ich ihn auch so gut aus der Ferne kenne. Und jetzt, ne, andere Gäste, da weiß ich, was sie machen, aber man kennt sie dann eigentlich gar nicht so persönlich und dann trifft man sie und dann ist es halt so, auch geht sofort los.
Ja.
Bei Dirk wusste ich ja genau, was kommt. Und ja, das war schon für mich was Besonderes, muss man sagen. Ist gar nicht mehr so oft, aber das war da so, ja.
Paul Ripke war ja nur schon ein paar Mal bei dir.
Ja.
Ich kenne ihn ja noch aus der Musik über unseren gemeinsamen Rostocker Homie Martin Materia. Und dadurch war er kürzlich auch bei mir im Podcast und hatte erzählt, was ihm geholfen hat auf seinem Weg. Das hat er so ähnlich auch schon bei dir erzählt, war Glück, was entsteht, wenn man rausgeht und viel macht und tut und sich bewegt. Und das Zweite, was ich interessant fand, dass er auch Türen geschlossen hat oder Projekte abgeschlossen hat, zum Beispiel diese ganze Fotografensache. Was mich zu der Frage bringt, was du eigentlich auch schon zugemacht hast, wo du sagst, das war gut, das beendet zu haben.
So explizit wie bei Paul, glaube ich, habe ich das nicht gemacht. Wir haben natürlich auch schon mal vorher so kleinere Firmen verkauft gehabt. Ne? Also das war dann irgendwann für mich abgeschlossen. So. Nicht sofort mit dem Verkauf, aber mit der Übergabe dann und dann nach einer gewissen Zeit war das dann irgendwie klar, jetzt läuft es aus und das hat es gegeben.
Bei Google kennt man ja diesen Google-Friedhof, diese Website, wo diese ganzen Services, die man meistens auch alle noch ganz cool fand, die alle eingestellt wurden, weil die nicht so gut waren, wie sie hätten sein sollen. Das ist relativ normal. In Deutschland versucht man immer noch mehr, noch eins dazu. Deswegen finde ich es ganz spannend, mal zu gucken, was lassen wir vielleicht sein.
Also, ja, also es hat diese Firmen, die wir da früher hatten, die gibt es in Teilen immer noch, aber jetzt sind da natürlich in anderen Firmen aufgegangen. Aber für mich ist es auf jeden Fall natürlich dann das vorbei. Ja. Und ich habe auch schon mal eine Weile bei heute RTL damals Gunnar und Jahr im Verlag gearbeitet und dann da gekündigt. Ne? Also das war auch dann die Tür zu. Ja. Oder dann diese Welt damals dann hinter mir gelassen. Aber es ist jetzt viele Jahre her und es ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Bei Paul, der wirklich einen richtigen Beruf so mit Fotografie, der ihm auch sehr, sehr stark geholfen hat, den groß gemacht hat, der das dann scheinbar hinter sich lässt. Das habe ich so nicht. Ne? Bei mir war das eher so eine, wo dann so Sachen irgendwann so langsam schleichend aus dem Rucksack rausgerieselt sind. Und dann war da weniger da, als wenn ich jetzt gerade, okay, jetzt nehme ich das und schließe es zu. Ich bin auch kein Typ für starke Entscheidungen und für so krasse Ansagen oder so, sondern mir ist es eher so schleichend vielleicht.
Jetzt leben wir hier in bewegenden Zeiten, sind kurz vor der Wahl. Deutschland diskutiert, debattiert, es gibt verhärtete Fronten, Politik überall, jeden Tag ein Fernsehduell irgendwie. Ich erinnere mich, letztes Jahr hattet ihr den Habeck auch auf der Bühne. Mich interessiert, wie du dich mit Politik beschäftigst und was du auch glaubst, wie wichtig eine Haltung ist. Es gab ja auch Beispiele wie der Oliver Blume von VW, der zum Beispiel auch gesagt hat, für welche Werte er steht, was er sich auch vorstellt, was er sich auch nicht vorstellt. Andere halten sich da sehr zurück. Wie siehst denn du das?
Also, ich verfolge Politik natürlich auch. Nicht jetzt so krass tief. Ich hatte gestern tatsächlich ein Mittagessen mit Johannes B. Kerner, dem ehemaligen großen Fernseh-Talkshow-Host und nach wie vor ja, Unternehmer und Produzenten und
Silvester-Gala-Moderator.
Ja, natürlich ganz viele Sachen. Der erzählte mir, er guckt wirklich fast jeden Tag Bundestagsdebatten. Folgt er auf bundestag.de die Videos und so. Da dachte ich mir, krass, also wie tief der da drin ist. Ne? Und das macht er wirklich hobbymäßig oder einfach aus Neugier und gar nicht so sehr beruflich. Also insofern bin ich natürlich so tief überhaupt gar nicht drin. Aber ich verfolge es ein bisschen und habe da meine Meinung, aber ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin selber nicht so meinungssicher und manchmal höre ich dann von jemandem aus der einen Partei oder aus dem einen Lager das und dann denke ich mir, ja, okay, stimmt schon. Und dann hört man irgendwie einen Tag danach aus dem anderen Lager das Gegenargumente und dann denkt man sich, gut, stimmt ja eigentlich auch. Ich wundere mich auch immer häufig, wie viele Leute so bei Social Media sich da mitteilen und da festlegen und Meinung haben. So, das geht mir so nicht. Ja, ich halte mich da zurück, aber muss mich da gar nicht groß zu zwingen, sondern es liegt nicht in mir drin, so eine starke Meinung zu haben. Und eine Haltung habe ich sicherlich, aber auch keine, wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich jetzt in der Rolle, die nach außen zu tragen und zu sagen, guck mal, hier ist meine Haltung und so. Wenn es dazu kommt, dann hoffe ich, dass ich die dann zeige. Als wir da unser Event wegen Corona absagen mussten, war meine Haltung, mir ist wichtig, dass jetzt hier alle Jobs erhalten bleiben. Dann haben wir es durchgezogen. Das habe ich dann den Leuten dann in dem Moment, wo es drauf ankam, gesagt. Und dann haben wir es auch so gemacht. Aber jetzt sozusagen zu viel Haltung überall. Ich bin für Europa, ich bin für die Demokratie, für die ganz offensichtlichen Dinge, den Rechtsstaat, Sachen, die mich hier groß gemacht haben und mir ein tolles Leben ermöglicht haben, Deutschland, unser Bildungssystem, unser Rechtsstaat, meine Eltern, da bin ich wahnsinnig dankbar, tue ich alles für das zu erhalten. Aber jetzt so in die Details reinzugehen und zu sagen, okay, ich weiß jetzt bei Corona das, ich weiß jetzt bei Russland, Ukraine-Krieg das, ich weiß jetzt bei der Bundestagswahl genau, wie das laufen sollte, ich weiß es häufig nicht und habe auch für uns als OMR, das passt dazu ganz gut durch Zufall, gesagt, wir wollen ein Marktplatz sein, der muss eigentlich für alle offen sein, ein offener Marktplatz und das ist unser Job und
das kann ja auch eine Form von Demokratie sein.
Ja, sehr demokratisch, sehr niedrige Zutrittsbarrieren. Wir wollen nichts Extremes bei uns haben. Ne? Das ist immer problematisch und nicht so, keine Ideologie. Sondern wir wollen offen sein, wir wollen für alle irgendwie da sein. Aber deswegen, das war nicht so ausgedacht, aber diese Anforderungen, die so ein Geschäftsmodell Marktplatz ohnehin mit sich bringt, passen dann ganz gut zu dem, wie ich jetzt auch mich selbst beobachte, wie ich gestrickt bin und weswegen du von mir jetzt nicht bei LinkedIn oder bei Twitter irgendwie liest, was denn da los, das und das oder bitte dringend hier voten oder irgendwie sowas. Ne?
Zum Abschluss würde ich dir gerne nochmal so 5, 6 ganz, ganz kurze Fragen im Sinne eines Fragenhagels nach Hamburg rüber schießen und du reagierst einfach mal aus der Hüfte. Das Mutigste, was du je getan hast?
Tja.
Sehr leicht.
Ja, also eine Firma zu gründen, ist das jetzt mutig, aber einen gut bezahlten Job zu kündigen war, glaube ich, oder ich meine, ich habe mich auch sehr mutig gefühlt, irgendwie als mit Kindern war ich auch sehr, sehr unsicher, was kommt da jetzt. Also, aber du merkst schon, ich habe jetzt nicht irgendwie die Heldengeschichte, sondern ich habe, das sind eher so der Alltagsmut, den viele Menschen auch aufgebracht haben, offensichtlich, Gott sei Dank. Ansonsten empfinde ich jetzt nichts als unfassbar mutig.
Dein liebster Podcast, außer OMR.
Ich höre sehr gerne und habe da auch sehr viel für mich draus gezogen, den Bill Simmons Podcast über amerikanischen Sport. Da geht es um Basketball, Football, Popkultur ein bisschen auch. Bill Simmons hat mir, ohne dass er es weiß, ich kenne ihn nicht persönlich, er kennt mich auch nicht offensichtlich, aber hat mir sehr viel Inspiration verschafft.
Diese App nutzt du am meisten?
WhatsApp.
Diesen Gast willst du nochmal interviewen? Matze Hilscher hatte ja gerade einen Post gemacht mit den Leuten, die er auf seiner Liste hat für 25. Hast du das gesehen?
Nee. Wer ist da drauf?
Auf Platz 2 ist Schwarzenegger.
Okay.
Viele kannte ich auch nicht. Naja, jetzt bist du
drin. Kühne, Samwa, Stefan Raab, solche Leute, ja.
Die Wagner-Brüder könntest du auch mal machen.
Kommt demnächst. Cool. Moritz kommt demnächst.
Ist noch einiges da, ne?
Ist ein Mittelstand, ne? Also da gibt es schon, ich glaube, der bestgehörte Podcast, den ich je machen könnte, wäre wahrscheinlich mit Olli Samba so. Oder mit Herrn
Könnte
Kühne.
Kommen.
Oder mit Herrn Schwarz, der wird es natürlich nicht machen, das ist ja nicht seine DNA da jetzt bei Lidl. Aber das sind so Sachen. Ne?
Du arbeitest aber noch dran, ja?
Ein paar Sachen, glaube ich, die sind aussichtslos, aber ein paar Sachen arbeiten wir, ja.
Ein europäisches Social Network als Antwort auf X und TikTok, Illusion oder Notwendigkeit?
Ich glaube beides.
Ja. Dein größter Aha-Moment im Business?
Boah. Wahrscheinlich im Nachhinein, als ich früher mal irgendwie so Kostenrechnung genau verstanden habe. Deckungsbeitragsrechnung, solche Sachen. Oder auch VWL. Habe ich viele Aha-Momente gehabt, wie halt Volkswirtschaften theoretisch funktionieren. Ansonsten finde ich, ist Business ja irgendwie auch sehr naheliegend. Also Umsatz und Kosten und dass dann noch was übrig bleibt, das braucht man kein Business-Studium. Aber also wenn man dann wirklich was Neues lernen will, dann glaube ich, guckt man so eher so auf Kostenrechnungsfragen und auf VWL-Fragen. Ja.
Und letzte kurze Frage. Da steht OMR in 5 Jahren.
Ich glaube, wir werden so hoffentlich graduell weiter wachsen. Wir werden vielleicht als Marktplatz weiter relevanter, noch uns noch hochklassiger. Vielleicht ist dann irgendwie klar, dass ein Bundeskanzler bei uns dabei ist oder sowas. Wir machen vielleicht noch ein paar richtig coole Dokus und machen sie dann. Vielleicht ist dann der Hamburger Fernsehturm geöffnet, den wir mitbetreiben dürfen.
Das wollte ich auch noch fast fragen, was da abgeht in der Richtung.
Ja. Also in 5 Jahren sollte der hoffentlich offen sein, das würde ich mir wünschen. Ne? Und ja, also ich glaube, es ist so diese ganz große Antwort, dann sind wir, wahrscheinlich sind wir dann 450 Leute oder vielleicht auch 500 Leute, das kann schon sein, dass es bei Reviews weiter wächst oder dass unser Education-Bereich weiter wächst, aber ich glaube eher so an so, ich gucke mir das eher so Tag für Tag an und nicht so im 5-Jahres-Rahmen.
Und das wäre die allerletzte Frage. Wie weit guckst du denn überhaupt in die Zukunft? Du hast ja auch schon in vielen anderen Podcasts gesagt, du bist jetzt nicht der Visionär, zumindest habe ich so verstanden. Ne? Du hast jetzt für OMR ja auch nicht so den Masterplan gehabt und den dann so durchgezogen, sondern vieles hat sich ergeben. Wie weit guckst du nach vorne? Wie weit planst du?
Also eigentlich gucke ich so wirklich jetzt für die nächsten 2-3 Monate oder 5-6 Monate vielleicht oder aufs Festival 26 schon mal so ein bisschen hier und da, wenn es sich ergibt. Also soweit. Und dann halt eher so im Sinne von ganz weit, frage ich mich manchmal, wenn ich jetzt 70 bin oder 65 bin und OMR wahrscheinlich nicht mehr machen würde oder kann oder nicht mehr so diesen täglichen Drang habe, was mache ich denn dann eigentlich? Dann stelle ich mir halt vor, okay, würde ich gerne irgendwo Ostseefjord, Schlei, ein Haus haben und da ist eine sehr schöne Gegend, die mir gut gefällt und dann von da aus ab und zu nach Hamburg reinpendeln so und dann würde ich vielleicht noch irgendwie versuchen, Leute nach vorne zu bringen, die ein bisschen jünger sind und an ähnlichen Themen arbeiten, wie ich mein Leben lang gearbeitet habe. Darüber habe ich da, solche Bilder habe ich witzigerweise öfter im Kopf, als jetzt zu sagen, was ist jetzt eigentlich in 5 Jahren, wenn ich dann irgendwie 50 bin und ja nur noch offensichtlich irgendwie im Berufsleben voll drinstehe. Und was mache ich denn dann eigentlich? Also das ist so, so ein bisschen so Badewannenmodell. Man denkt so in den nächsten 3-4 Monate, also eher kurzfristig und dann langfristig. Und dazwischen mal gucken, was kommt. Wahrscheinlich ist es falsch und nicht so richtig clever. Und ich habe auch noch nie von dem Konzept gehört, so eine Zukunftsbadewannen-Herangehensweise. Aber so, wenn du mich jetzt fragst, ist es so, ja.
Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir und euch natürlich weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns hoffentlich auf der OMR 25.
Also ich werde da sein. Ich werde da sein. Ne?
Ich schätze. Du wirst ja auch wieder einen Vortrag halten, habe ich gehört.
Ja.
Alles gibt es natürlich hier in den Shownotes. Danke, dass ihr zugehört habt, die 300. Folge. Und Philipp, dein abschließendes Wort nochmal an die, die hier heute zuhören.
Also wer jetzt hier zugehört hat und sagt, okay, dieses OMR-Festival, ich würde es mir auch mal gerne angucken, aber es ist alles immer so teuer und mit den Hotelzimmern, schreibt irgendwie dir oder also dem Gabriel oder mir eine Mail, wenn es irgendwie Härtefälle gibt, dann werde ich mich darum kümmern, dass ihr irgendwie hier einen Zugang findet oder ein Ticket bekommt irgendwie oder einen Rabatt bekommt. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Wir geben da wirklich alles und ich bin immer traurig, wenn jemand, der da eigentlich hingehört, nicht dabei ist.
Cool. Vielen, vielen Dank, Philipp. Schöne Grüße rüber nach Hamburg und bis bald.
Alles klar. Tschüss.
Danke.
Ciao.
Ciao.